ein Sunnehus-Podcast zum Buch Atemwege, Wege der Atemarbeit von Leo Nauer.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Erkundung. Wir schauen uns heute Auszüge an aus einem Text, Titel Rhythmus und Atem, kosmische und menschliche Resonanz.
Ein spannender Titel, finde ich.
Absolut. Und unser Ziel ist es, mal herauszufinden, welche tiefen Verbindungen diese Quelle da eigentlich sieht. Also zwischen Rhythmus, unserem Atem, dem Leben an sich und sogar dem Kosmos.
Mhm. Der Einstieg im Text ist direkt ein Zitat, ein Gedicht von Lama Anagarika Govinda. Das geht so. Dreifach ist des Lebens Rhythmus, nehmend, gebend, selbst versunken. Einatmend nehme ich die Welt in mir auf, ausatmend gebe der Welt ich mich hin, leer geworden lebe ich mich selbst. Das zielt ja ganz klar auf diese drei Phasen des Atems ab. Einatmen, ausatmen und diese Leere, die Pause dazwischen. Genau, klingt erstmal sehr poetisch. Aber die Frage ist ja, was steckt da, inhaltlich wirklich dahinter?
Ja, das ist der Kernpunkt. Der Text sagt im Grunde, Rhythmus ist viel, viel mehr als nur der Takt in der Musik. Es wird als ein Grundprinzip des Lebens selbst dargestellt.
Ein Grundprinzip.
Genau.
Von unseren winzigsten Zellen bis hoch zu den Sternen, so die These. Und unser Atem, das ist sozusagen unsere ganz persönliche Brücke dazu, zu diesem universellen Rhythmus. Der Atem steht heute also im Mittelpunkt.
Nur starr, also nicht nur dieses Gleichmaß, sondern auch fließend, variabel.
Momentan?
Ach so, eher lebendig.
Ja, genau. Platon hat es dann wohl als Ordnung in der Bewegung definiert. Es geht also schon um Muster, um Wiederholung, klar, aber eben in einer lebendigen Form, nicht wie ein starres Metronom, oder?
Verstehe. Eher wie Wellen vielleicht. Hm. Das ist ein gutes Bild. Und ein wichtiger Punkt im Text ist, es geht nicht um die sture Wiederholung von exakt Gleichem, sondern, so heißt es da, um die Wiederkehr von Nicht-Gleichem. Wiederkehr von Nicht-Gleichem. Okay, das klingt erstmal paradox.
Ja, ein bisschen. Aber gemeint ist wohl eine verlässliche Struktur, die aber trotzdem Raum lässt für Variation, für Lebendigkeit eben. Und genau dieses Prinzip, so argumentiert der Text, schafft Vertrauen. Orientierung im Fluss des Lebens.
Okay, eine Struktur, die aber nicht einengt.
So könnte man es sagen. Und um so einen Rhythmus zu beschreiben, braucht man dann eben Begriffe wie Frequenz, also wie oft etwas wiederkehrt, die Dauer der einzelnen Phasen und das Tempo des Ganzen.
Und das passt ja perfekt auf unseren Atem.
Absolut. Wie oft atmen wir pro Minute? Das ist die Frequenz. Wie lange dauert das Einatmen, wie lange das Ausatmen? Das ist die Dauer der Phasen. Und wie ruhig oder schnell läuft das Ganze ab? Das ist das Tempo.
Damit sind wir dann ja schon bei unserem ganz persönlichen Rhythmus, dem Atem.
Ganz genau. Und die Quelle beschreibt diesen Atemrhythmus als unglaublich vielsagend, fast wie ein Spiegel. Gesamte Daseinsweise, wie es heißt. Also wer wir sind, wie wir uns gerade fühlen, ob wir eher offen sind oder verschlossen, selbst unsere Lebensgeschichte, das Gewordensein und unser Stresslevel, all das soll sich im Atem zeigen.
Wow, das ist ja eine ganze Menge. Ja, der Atem ist demnach beides. Ein objektiver Befund, man kann ihn ja messen, Atemfrequenz und so weiter, und gleichzeitig Ausdruck unseres ganz subjektiven Befindens. Okay, und dieser typische Dreierrhythmus in Ruhe?
Genau, den beschreibt der Text auch. Erst die Einatmung, die baut Spannung auf, nimmt Energie auf, dann die Ausatmung, die löst die Spannung, gibt ab und dann oft diese kleine, feine Atempause. Diese Leere aus dem Gedicht am Anfang.
Ja, genau. Wie ein Nullpunkt, ein kurzer Moment des Innehaltens, bevor der nächste Zyklus anfängt. Und die Beschreibungen dazu im Text sind wirklich, sehr bildhaft. Da wird von Atem gesprochen, der schnell ist oder langsam, ruhig oder gehetzt.
Gelassen oder willentlich forciert?
Ja, oder freudig oder bedrückt, lebendig, pulsierend oder fast gleichförmig starr. Manchmal flatternd, manchmal ängstlich festgehalten. Die Bandbreite scheint ja riesig zu sein.
Das ist sie auch.
Und es heißt sogar, dieser Rhythmus, der sei bis in die Fingerspitzen spürbar.
Mhm.
das lädt ja wirklich zur Selbstbeobachtung ein. Ich meine, haben Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, schon mal darauf geachtet, wie Ihr Atem sich verändert, wenn Sie, sagen wir, unter Druck stehen? Oder umgekehrt in einem Moment tiefer Ruhe?
Und genau diese Selbstwahrnehmung, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den der Text immer wieder hinaus will. Denn er spannt den Bogen ja noch viel, viel weiter.
Den Atem als roten Faden, von der Geburt bis zum Tod.
Genau. Leben und Sterben werden als Teile einer einzigen, großen, rhythmischen Bewegung betrachtet. So wie Ebbe und Flut.
Ein schönes Bild.
Ja. Das Einatmen wird als Akt der Lebensaufnahme gesehen, des Sich-Verbindens mit der Welt. Während das Ausatmen eher ein kurzes Loslassen ist. Ein Sich-Zurückziehen für einen kleinen Moment.
Und dieser ständige Puls in uns, dieser Rhythmus.
Er wird als Teil eines größeren Zeitstroms verstanden. Rhythmus, so die Perspektive hier, erweckt Bewegung überhaupt erst zum Leben. Und ergibt der Zeit eine Struktur.
Es geht aber auch um Identität, schreiben die Autoren.
Ja, genau. Wenn wir diesen inneren Rhythmus in uns spüren können, also wirklich wahrnehmen, dann, so die These, können wir auch eine Verbindung zum größeren Ganzen spüren. Zum Kosmos.
Okay, das ist eine starke Aussage.
Ist es. Der Atemrhythmus aber nur, wenn wir ihn auch zulassen, also nicht ständig willentlich steuern. Der hat demnach die Kraft, unseren Geist und unseren Körper zu ordnen, ins Gleichgewicht zu bringen. Das lebendige Selbst wird dann als eine rhythmische, eine schwingende Bewegung im Körper wahrgenommen.
Und dieser Dreierrhythmus vom Atem, Einatmen, Ausatmen, Pause, das ist kein Einzelfall im Körper laut dem Text?
Nein. Genau, und das ist auch ein interessanter Punkt. Der Text erwähnt explizit, dass viele andere Körpervorgänge ebenfalls einen solchen dreiteiligen Rhythmus haben. Das Herz zum Beispiel.
Ach ja. Wie denn?
Na, da gibt es die Systole. Das ist die Phase, wo das Herz sich zusammenzieht und Blut auswirft, also Anspannung. Dann die Diastole, da entspannt es sich und füllt sich wieder, Entspannung. Und dann gibt es die Refraktärphase.
Refraktärphase, ja, das ist eine ganz kurze Pause, in der der Herzmuskel nicht sofort wieder erregbar ist. Eine Art notwendige Erholungszeit, bevor der nächste Schlag kommt. Also wieder. Anspannung, Entspannung, Pause.
Verstehe. Und das ist nicht das Einzige.
Nein, in diesem grundlegenden Atem- und Herzrhythmus sind laut Text viele andere Rhythmen eingebettet. Stoffwechselprozesse haben ihren Takt, Hormonausschüttungen. Denken Sie an Cortisol, das Stresshormon, mit seinem Tagesrhythmus.
Der Schlaf-Wach-Rhythmus natürlich auch.
Genau.
Hunger, Durst, Zellerneuerung, all das folgt rhythmischen Mustern. Sogar unsere Bewegungen koordinieren sich oft unbewusst rhythmisch mit dem Atem. Beim Laufen oder Gehen ist das ja ganz offensichtlich.
Stimmt.
Und selbst Gedanken und Gefühle, so argumentiert die Quelle, tauchen oft in Wellen auf, pulsieren rhythmisch in uns. Wenn dieses ganze komplexe Zusammenspiel aus dem Takt gerät, ja, dann manifestiert sich das Ungleichgewicht oft auch körperlich, als Symptom.
Okay, das ist schon eine sehr umfassende Sicht auf den Rhythmus nur in uns selbst. Aber der Text geht ja noch einen Schritt weiter. Fast ins, Schwindelerregende, habe ich gedacht, als er die kosmische Dimension aufmacht.
Ja, das ist definitiv einer der überraschendsten Punkte in dem Text. Die Quelle spricht vom dreifachen Atmen und zieht dann eine direkte Verbindung zum Kosmos. Und zwar über das sogenannte platonische Ja.
Platonisches Ja? Okay, das klingt jetzt erstmal kompliziert. Ist es eigentlich gar nicht so sehr. Die Idee dahinter: unsere Erdachse, die steht ja nicht kerzengerade im All, sondern ist leicht geneigt. Und sie eiert ganz, ganz langsam.
Wie ein Kreisel, der kurz vorm Umfallen ist.
Okay, dieses Taumeln kenne ich als Präzession.
Genau das ist es, die Präzession. Und durch dieses langsame Taumeln wandert der Punkt, an dem die Sonne am Frühlingsanfang steht, ganz langsam rückwärts durch die bekannten Sternbilder des Tierkreises. Und eine volle Runde für diesen Frühlingspunkt durch alle 12 Sternbilder dauert eben extrem lange.
Und wie lange?
Etwa 25.920 Jahre. Das ist dieses platonische Jahr oder auch Weltenjahr genannt.
25.920 Jahre. Puh, eine riesige Zeitspanne. Und wo ist da jetzt die Verbindung zu unserem Atem? So, und jetzt kommt die Parallele, die der Text hervorhebt und die wirklich verblüffend ist. Die durchschnittliche Anzahl der Atemzüge eines gesunden Menschen pro Tag, die liegt erstaunlich nah an genau dieser Zahl. 25.920. Wie bitte? Das kann doch nicht sein.
Doch, rechnen Sie mal nach. Wenn man von einem Durchschnittswert von etwa 18 Atemzügen pro Minute ausgeht, das ist so ein gängiger Wert für Erwachsene in Ruhe.
Okay, 18 pro Minute?
Dann sind das 18 mal 60 Minuten pro Stunde mal 24 Stunden pro Tag.
Und das ergibt?
18 mal 60 ist 1080. Mal 24, Moment. Ja, tatsächlich, 25.920. Das ist ja fast unheimlich.
Ist es nicht? Diese numerische Übereinstimmung ist wirklich frappierend. Die Zahl unserer Atemzüge pro Tag soll der Zahl der Jahre in diesem riesigen kosmischen Zyklus entsprechen. Gibt der Text denn dafür irgendeine Art von Erklärung, also wie das zusammenhängen soll?
Eine direkte, kausale Erklärung, also im rein physikalischen Sinne, die wird nicht gegeben. Es wird eher als eine Art, ja, Resonanzphänomen dargestellt, eine Spiegelung. Der Makrokosmos im Mikrokosmos Mensch.
Eine Spiegelung.
Der Text merkt sogar an, dass es wohl Untersuchungen gäbe, die darauf hindeuten, dass eine schnellere Atmung am Tag, wenn wir aktiv sind, während des Schlafs durch eine langsamere Atmung wieder ausgeglichen wird. Sodass dieser Durchschnittswert von rund 25.920 pro Tag erhalten bleibt.
Ob das jetzt wissenschaftlich wirklich so exakt haltbar ist?
Das sei mal dahingestellt. Aber allein diese numerische Korrelation ist ja faszinierend.
Und sie wird hier eben als Beleg angeführt für eine tiefe Verbundenheit von uns mit dem Kosmos. Wow. Okay, das muss man wirklich erstmal sacken lassen. Es ist, als ob das Universum uns in diesem Rhythmus atmet, so heißt es ja im Text.
Genau.
Und der Gedanke wird ja noch weiter gesponnen mit unserem Leben im Vergleich zu diesem kosmischen Jahr.
Ja, genau. Wenn man mal eine durchschnittliche menschliche Lebensspanne annimmt, sagen wir grob 72 Jahre.
Ist natürlich nur ein Richtwert, klar.
Natürlich. Aber wenn man mit diesem Wert rechnet, dann entspricht das, so rechnet der Text es vor, ungefähr einem einzigen Tag in diesem großen platonischen Jahr.
Einem Tag? Wie das?
Naja, wenn man das kosmische Jahr vereinfacht mit 360 Tagen rechnet, dann sind 72 Lebensjahre mal diese 360 Tage eben wieder genau 25.920.
Stimmt schon wieder. Verrückt.
Unser ganzes Leben also sozusagen wie ein einziger Atemzug des Kosmos. Und das spiegelt sich dann in unserem täglichen Atmen wieder. Wir wären demnach ein winziger, aber eben doch integraler Teil eines viel, viel größeren rhythmischen Ganzen.
Das ist eine ziemlich poetische, fast mystische Vorstellung.
Das finde ich auch.
Von dieser kosmischen Perspektive wechselt der Text dann ja auf eine Ebene, die noch fundamentaler wirkt. Fast physikalisch-metaphysisch wird's da. Rhythmus als Schwingung. Was ist damit gemeint?
Ja, hier argumentiert die Quelle, dass auf der allertiefsten Ebene, also ganz fundamental, alles, was existiert, letztlich Schwingung ist, Vibration.
Alles? Also auch feste Materie?
Genau. Atome werden hier nicht als kleine feste Kügelchen gesehen, sondern eher als vibrierende Energiefäden oder Energiemuster. Jedes Atom, jedes Molekül hat demnach seine eigene, ganz charakteristische Schwingungsfrequenz.
Wie bei Musikinstrumenten.
Das ist ein guter Vergleich, ja. Eine Geigensaite schwingt anders und erzeugt einen anderen Ton als eine Trommelhaut. Und nach dieser Sichtweise haben eben auch unsere Organe, die ja komplexe Ansammlungen von Zellen und Molekülen sind, ein spezifisches Schwingungsmuster. Und Zellen können miteinander in Resonanz treten.
In Resonanz? Also mitschwingen?
Genau, mitschwingen. Wenn sie auf ähnliche Frequenzen gestimmt sind, können sie sich gegenseitig beeinflussen und verstärken.
Und das bezieht sich nicht nur auf die Materie, also auf unseren Körper, sondern auch auf unsere Wahrnehmungen.
Und unser Denken und Fühlen.
Genau, das ist die These im Text. Unsere Sinneswahrnehmungen, was wir sehen, hören, riechen, schmecken, tasten, das sind ja letztlich auch spezifische Schwingungen oder Frequenzen, die unsere Sinnesorgane aufnehmen. Lichtwellen, Schallwellen, chemische Moleküle.
Stimmt ja. Und weil unsere Vorstellungen, Gedanken und Gefühle ja auf diesen Sinnesreizen aufbauen und von ihnen gefärbt werden, betrachtet der Text auch sie als sehr komplexe, sich ständig verändernde Schwingungsmuster.
Und der Atem spielt da wieder eine Rolle.
Eine zentrale Rolle, so die Quelle. Er hilft dabei, diese aufgenommenen Schwingungen der Sinne zu verarbeiten und dem Körper zu verteilen, sie quasi in eine körperliche Resonanz zu übersetzen. Denken Sie nur mal dran, wie ein Lachen oder ein tiefer Seufzer den ganzen Körper erfasst.
Mhm.
Das ist nach dieser Lesart eine Schwingung, die durch den Atem im ganzen Körper moduliert und spürbar wird.
Ja, das erinnert mich jetzt stark an alte Weisheitslehren. Da heißt es ja oft, alles sei Klang oder Schwingung.
Absolut. Und der Text zieht diese Verbindung auch ganz explizit. Er verweist auf Pythagoras, auf die hermetische Tradition mit Hermes Trismegistus. Die haben ja schon vor über 2500 Jahren gelehrt, alles ist Schwingung. Und es steckt ja sogar in unserer Sprache drin.
Ja, genau. Wir sagen ja, wir müssen uns auf eine Situation einschwingen.
Oder wir sind mit jemandem auf einer Wellenlänge.
Oder eben nicht, dann stimmt die Chemie nicht.
Richtig. Und das Wort Persona, selbst das kommt ja vom lateinischen personare, das heißt hindurchtönen.
Ach, tatsächlich?
Ja. Also der Klang, die individuelle Schwingung, die durch einen Menschen hindurchklingt und ihn ausmacht. Und in diesem Modell ist dann Wohlbefinden eben ein harmonisches Schwingen. Wir sind im Einklang mit uns selbst und mit der Welt.
Und Unwohlsein wäre dann Disharmonie, eine Verstimmung.
Genau. Eine Verstimmung, eine Störung im Schwingungsfeld. So wird das hier interpretiert.
Interessant fand ich auch die Beobachtung im Text, wie oft wir beim Wahrnehmen einatmen.
Ja, das wird schön beschrieben, finde ich. Dieses tastende Ergreifen, das schnuppernde Riechen, das aufmerksame Lauschen.
Hm, selbst das konzentrierte Schmecken, bei einer Weinprobe zum Beispiel.
Genau. Oft nehmen wir dabei erstmal Luft, holen tief Luft. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas richten, atmen wir oft erstmal ein. Und bei ganz gespannter Aufmerksamkeit, da halten wir manchmal sogar den Atem an.
Stimmt, als wollte man die Schwingung ganz rein und unverfälscht aufnehmen.
So könnte man es deuten, ja.
Dieser Grundgedanke von Rhythmus als etwas Ordnendem, Strukturierendem, ja sogar Heilsamem, der findet sich ja auch in der Kunst wieder. Der Text nennt als Beispiel den Hexameter.
Aus der Dichtkunst?
Richtig, der Hexameter, das ist ja das Versmaß der ganz großen antiken Epen, Homers, Elias, die Odyssee.
Genau. Was ist das Besondere an seiner Struktur in diesem Kontext?
Seine Struktur, das sind ja 6 betonte Silben pro Vers, oft mit so einer Pause, einer Zäsur in der Mitte. Die soll, so interpretiert es unsere Quelle, ein ganz bestimmtes natürliches Verhältnis widerspiegeln.
Und zwar?
Das Verhältnis von etwa 4 Pulsschlägen auf einen Atemzug. 4:1, Puls zu Atem, genau. Dieses 4:1 Verhältnis soll sich vor allem im tiefen, entspannten Schlaf einstellen. Und es wird als stark regenerierend beschrieben. Der Hexameter, so die Idee, ahmt diesen beruhigenden Rhythmus durch seine sprachliche Struktur nach und macht ihn dadurch quasi körperlich erfahrbar beim Hören oder Lesen. Interessant. Aber im Wachzustand ist das anders.
Ja, im wachen Alltagsbewusstsein weichen wir meistens davon ab. Da sind wir aktiver, der Atem geht schneller, das Verhältnis verschiebt sich.
Und damit sind wir wieder bei uns. Bei Ihnen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Unser modernes Leben, das beschreibt der Text ja als eher, ja, rhythmuszehrend. Ein gutes Wort, finde ich.
Ja, das trifft es oft, leider.
Viele fühlen sich gehetzt, gestresst, sind außer Atem, erschöpft. Wenn dieser Rhythmus aber so fundamental ist, wie der Text nahelegt, wie können wir denn wieder einen besseren Zugang dazu finden? Gibt der Text da Hinweise?
Ja, durchaus. Und die sind eigentlich gar nicht so kompliziert. Es fängt an mit bewusster Selbstwahrnehmung.
Also, wieder Achtsamkeit. Genau. Einfach mal innehalten. Spüren. Wie fließt mein Atem gerade? Ohne ihn sofort ändern zu wollen, das ist wichtig. Ihn erstmal nur zulassen, statt ständig zu kontrollieren oder zu optimieren.
Okay, zulassen statt machen.
Ja, und der zweite wichtige Punkt, die bewusste Pflege von Pausen im Alltag. Echte Pausen, nicht jede Lücke sofort wieder füllen mit der nächsten Aktivität oder Information. Dem System einfach mal Zeit geben, sich zu regenerieren, in seinen eigenen Rhythmus zurückzufinden.
Das klingt fast revolutionär in unserer Zeit.
Ist es vielleicht auch ein bisschen. Aber der Text legt nahe, das hilft, das innere Gleichgewicht zu stärken. Es zentriert uns und es ermöglicht erst wieder eine tiefere Verbindung zu uns selbst, aber auch zur Umwelt. Also zusammenfassend kann man sagen, die Kernidee dieser Quelle ist, Unser Atem ist weit mehr als nur Biologie, Gasaustausch.
Viel mehr, ja.
Er wird als ein fundamentaler Lebensrhythmus beschrieben. Einer, der uns auf einer ganz tiefen Ebene mit uns selbst verbindet. Mit dem Auf und Ab unseres Lebens. Und wenn man der Quelle da folgen mag, sogar mit den großen Rhythmen des Kosmos.
Bis hinunter auf diese Ebene der Schwingung, aus der angeblich alles besteht.
Genau. Das erinnert mich wieder an das Anfangsgedicht. Dieses Nehmen beim Einatmen, das Geben beim Ausatmen. Und diese stille Fülle, die in der Pause dazwischen liegen kann. Ja, das fasst es gut zusammen. Und vielleicht als abschließender Gedanke, den Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, einfach mal mitnehmen und weiterdenken können. Der Text formuliert an einer Stelle so eine Ahnung. Man könne ahne, Zitat, dass die eigenen inneren Rhythmen Abwandlungen des allgültigen Lebensgesetzes darstellen. Abwandlung des allgültigen Lebensgesetzes. Das ist stark.
Ist es. Und wenn das auch nur annähernd stimmt, was würde das dann bedeuten? Könnte dann diese bewusste Hinwendung zu unserem Atemrhythmus, diese Pflege der inneren Schwingung, vielleicht mehr sein als nur ein Weg zu persönlicher Balance? Zu Wohlbefinden?
Sondern
könnte sie uns, wie der Text andeutet, vielleicht wirklich helfen, uns tiefer mit diesen universellen Lebensprinzipien wieder in Einklang zu bringen? Was könnte sich dadurch für Sie persönlich eröffnen?
Eine große Frage zum Schluss. Ja, um es mit einem Zitat von Johannes Ludwig Schmidt zu sagen, das ganz am Ende des Textes steht: Der Atem ist das eine, wenn wir zu ihm zurückfinden, sind wir am Ausgangspunkt aller menschlichen Möglichkeiten. Ein starker Schlusspunkt. Darüber kann man sicher noch eine Weile nachsinnen.